Tobi Merz.
Servus.
We're rolling. Mass of Dread Hangout, Episode Nummer 6, 7er mehr. Egal, eine Episode, eine geile Episode mit einer absoluten Legende. Mass of Dread Hangout, solltest du noch nicht mitbekommen haben, unser Podcast.
Natürlich, ich habe jeden einzelnen gehört.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Oh geil, es freut mich natürlich sehr. Es kommen noch so viele geile Sachen. Wir haben die Woche 3 Podcasts schon gedreht. Hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Wer immer bei Mass of Dread irgendwie involviert ist, wird interviewt. Alle Deutsch sprechend auf Deutsch, alle Englisch sprechend auf Englisch.
Ja, Englisch kann ich sowieso nicht. Also.
Ja, weil, wie Futko sagt, sowieso bist du Bauer.
Sowieso bist du Bauer.
Vom Publikum zum Showstar. Eine weitere Legende aus der Mass of Dread Family. Ein Naturtalent.
Danke.
Ein weiterer Mensch, auf den ich mega stolz bin, und auch bei dir sieht man, the best is yet to come. Es gibt viel zu erzählen, aber erzähl uns mal, wie hat alles begonnen? Was sind so deine ersten Memories? Wie haben wir uns gesehen? Ich weiß noch ziemlich genau,
okay.
Aber leg du mal los.
Naja, also es hat bei mir folgendermaßen begonnen. Ich habe mit 12 oder 13 zum ersten Mal Masters of Dirt in der Stadthalle gesehen und habe mir dann so gedacht, bist deppert. Wie geil schaut das aus, wenn die mit den Fahrrädern herumfliegen und mit den Motorrädern.
Wie bist du da hingekommen? Deine Eltern haben dir Karten gekauft oder wolltest du sie haben?
Damals mit... Nein, mein Bruder war irgendwann mal bei Night of the Jumps und da wollte ich auch unbedingt hin, habe nicht dürfen. Ich war zu klein, weil er war mit Freunden. Und dann bin ich mit einem Freund hingegangen, weil ich habe immer gesagt, ich will dorthin. Ja, dann war ich dort und habe es halt gar nicht gepackt, wie die mit den Fahrrädern springen. Und habe mir gedacht, genau dasselbe muss ich auch machen, weil früher bin ich auch, ich komme aus einem wirklichen Kuhdorf, aus dem ärgsten Kaff, und da kann man nichts anderes machen, außer Fahrradfahren.
Woher?
Sulz im Wienerwald.
Also an alle Groupies, die ihn stalken wollen, Sulz im Wienerwald.
Also mittlerweile schon Wien, aber genau. Und dann, ich bin halt als Kind wahnsinnig viel Fahrrad gefahren, immer im Wald, habe mir selber Sprünge gebaut, und dann habe ich das in der Stadthalle gesehen, das hat mich so überwältigt. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ich brauche jetzt unbedingt ein BMX. Dann habe ich wieder ewig jammern müssen, aber irgendwann habe ich dann wirklich eins bekommen und dann habe ich angefangen und bin jeden Tag BMX gefahren. Und ein Jahr später habe ich dich beim Contest im Dirt Garden kennengelernt, habe dort gewonnen, und dann sind wir, da war ich 14, glaube ich, oder 15, und dann sind wir nach dem Contest ins U4 gegangen. Ich mit 14. Ja, so hat das alles irgendwie angefangen.
Ja, mit 14 ins U4, ich meine,
ja, ist ganz normal. Oder
U4, 14 hat er auch eine Connection, deswegen habe ich mir gedacht, pipapo, und habe den Türsteher.
Wir sind ja well connected damals.
Und du warst.
Ich weiß, ich glaube, sie hat Olga geheißen, kann das sein?
Ah, die Olga, big shoutout an Olga. Jaksemasch, Olga. Miluete, meine liebe Olga, ich hoffe, es geht dir gut. Danke, dass du mir schon mein Leben lang hilfst, Minderjährige in den Club zu schmuggeln. Wir haben dich lieb. Bei mir, meine erste Erinnerung, also bei mir beim Fahrrad, ich habe auch jammern müssen, bei mir ist ja der Brevi immer mit dem Wheelie vorbeigefahren, Andi Brevi, gibt es auch einen Podcast, unbedingt reinhören. Bei mir immer Wheelie vorbeigefahren
vor der Haustür. Meinst du Mr. Andy Brewy?
Andy, der Ego-Camper.
Ego-Camper,
ja.
Camper me.
Auf jeden Fall, Andi Brevi mit dem Wheelie vorbeigefahren und ich wollte unbedingt halt sein wie er und hatte halt so ein scheiß Typhoon-Fahrrad. Und dann habe ich mal bei ihm angeläutet.
Das klingt sehr japanisch.
Dann hat sein Punk-Bruder, so ein der Christoph, wegen dem der Bike-Freak war, die Tür aufgemacht und hat so mega Irokesen gehabt. Ich habe immer gedacht, das war ein Nazi. Ich habe nicht gewusst, dass er eigentlich ein Linker ist. Ich habe gedacht, das war ein Rechter und habe total Schiss gehabt. Und dann bin ich mit Brevi in Kontakt gekommen und der Vater hat damals den Vertrieb für Checker-Pickbikes gehabt. Und wir wussten, okay, fuck, mein Typhoon-Bike war relativ neu. Mein Vater war immer relativ streng mit Sachen schenken und so. Also der hat mir nie die Sachen in den Arsch gesteckt. Ich musste sie mir immer verdienen oder musste immer irgendwelche Deals machen. Keine Ahnung, wenn ich eine Prüfung schaffe, kriege ich was. Habe ich natürlich nie geschafft. Und dann war mein Brevi so, okay, wir müssen das Typhoon-Bike zerstören und wir täuschen einen Sturz vor. So, haben wir dieses Typhoon-Bike mit Steinen so hergestreckt, da war keine Speiche mehr drin. Und ich habe mich dann halt so auf billig im Gras gewälzt und Ding, und wir sind heimgekommen. Ich so, ah, und es hat so aufgehaut. Aha, aha, Gott sei Dank ist mir nichts passiert, aber das Bike ist kaputt. Kein neues bekommen. Monatelang kein neues bekommen. Bis dann zum Geburtstag das rote Checker-Pick da stand. Und so hat es für mich begonnen.
Oh,
und
yes.
Das erste Mal, als ich dich wahrgenommen habe, standest du nicht bei uns davor schon im...
Niemals.
...im Merchlager und hast dir T-Shirts gecheckt?
Nein, das war lang danach eigentlich.
Das war danach, okay. Ja. Gut. Dann habe ich was wahrscheinlich... Dann, ich glaube, ich verwechsel das anyway.
Ja, also wir haben uns im Theatergarten das erste Mal gesehen, sind dann gleich mal saufen gegangen. Und so hat das Ganze begonnen.
Und du hast dir aber, du hast dir bei der ersten Mass of Dirt Show doch die erste DVD gekauft. Und die immer geschaut.
Genau, ja, ich habe mir die
Ohne Sie Cool?
Ohne Sie Cool DVD gekauft, habe die gesüchtelt drauf und runter jeden Tag angeschaut, mit dem Jojo Gruber damals. Und haben uns halt immer diese Tricks abgeschaut und wollten halt unbedingt bei Mass of Dirt dabei sein. Und ja, jede Woche sind wir gefahren, jeden Tag im Dirt Garden oder das Lusthaus oder sonst auch noch überall und haben halt trainiert. Und nach einem Jahr bin ich schon, also habe ich den Contest da gewonnen. Und dann hast du mich eingeladen zum Training fahren.
Voll. Ich habe ganz früh entdeckt, dass du ein Megatalent hast. Du bist kognitiv, heißt das, glaube ich, irrsinnig gut. Da kamen Nothings, Nothings to No Food Can-Cans. Da war eine Sicherheit und eine Leichtigkeit da. Weißt du, es war eben nicht verkrampft. Mhm. Es war total, wie du halt jetzt auch noch so bist, egal was du angreifst. So Wunderkind-mäßig, Pastrana-Style. Also du bist sau schnell am Kokard. Kommen wir eh schon zum nächsten Thema. Du bist ein Multitalent. Kannst jetzt auf einmal Motocross und Freestyle-Motocross fahren. Du machst deinen Pilotenschein. Du fährst Tandem mit deiner Freundin. Erzähl mal, wie steckst du denn die nächsten Ziele? Oder wie war so, wann hattest du genug vom BMX und wolltest mehr? Weil, ich meine, auch Motocross fährst du jetzt noch nicht lange.
Mm.
Aber ist auch gut.
Mein Problem ist immer, ich kann mich nicht auf eine Sache fokussieren. Ich will immer alles machen. Und BMX ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, leider Gottes, weil eben mir ist das Fliegen dazwischen gekommen und das Motocrossfahren. Und ich habe am liebsten so eine Mischung aus allem, deswegen werde ich wahrscheinlich nie der Beste in einer Sache sein, aber ich kann dafür alles halbwegs gut.
Und, nice, ja, es ist eine gute Einstellung. Aber jetzt wann hast du das erste Motocross-Bike dir gekauft?
Das war sogar vor meinem ersten BMX.
Nein.
Ja,
also ja aber das war diese scheiß chinesischen...
Genau, das war so ein chinesisches
Big Bike. Nicht. Big Bike, eine echte Motocross.
Eine echte Motocross.
War es nicht eine Suzuki damals?
Das war eine Suzuki damals und das war mit, wenn ich mich nicht täusche, 15.
Okay.
Also ziemlich zeitgleich
auch aber, mit dem BMX. Die ist aber länger kaputt in der Garage gestanden, ja, und wurde nur in Sulz bewegt als auf irgendeiner...
Nein, ich war damit schon Motocross fahren in Große Flyen, in Nagicheng.
Okay.
Also ich war damit schon viel unterwegs, aber die ist kaputt gegangen und ich bin da genauso wie du. Ich gebe einfach, also ich warte meine Sachen sehr miserabel.
Was das halt, tust du mir da gerade eine öffentlich mich da beschuldigen?
Ja, dich an den Pranger stellen. Wir warten beide unsere Maschinen sehr schleißig.
Na, dafür gibt es ja Mechaniker.
Ja, ja. Dafür haben wir den Mini Kleinfeld.
Ja, Shoutout an den Mini, Icke Dur, wer Asat muss auch Besat. Das Problem ist mit der Wartung, ich schaff's halt nicht. Du warst auf der, wo warst du in der Schule? Du
bist auch wieder Clemens. Maschinenbauer. Also
Maschinenbauer, sowieso bist du Bauer.
Sowieso bin ich Bauer. Ja, nichtsdestotrotz, ich hasse nichts mehr als Schrauben. Ich will einfach nur draufsetzen und fahren. Das ist das Einzige, was ich immer schon wollte. Einfach nur Sachen fahren, bewegen, fliegen. Das ist alles, was ich will. Aber nichts mit der Technik zu tun haben dahinter.
Und wie kam es zum Freestyle Motocross? Ich muss zugeben, du hast mich echt überrascht. Also ich hab mir immer Sorgen gemacht, weil ich kenne halt, habe ich auch schon mal gesagt in einem Podcast, ich komme aus der Generation, wo wir halt die ersten Shows Europas eigentlich gemacht haben, wo bei jedem Training
hat sich wär gecrashed,
aber so richtig gecrashed. Bam, in Rücken der Landung, über den Lenker, Oberschenkel, Arm, alles. Das war halt viel unkalkulierbar, das Material war anders, die Rampen waren anders, der Sport war nicht so weit entwickelt. Ich habe mir immer so ein bisschen Sorgen gemacht, ich hätte mir nicht gedacht, ehrlich, dass du so schnell so gut wirst. Und jetzt bist du dritter Österreicher, der einen Backflip macht?
Vierter.
Martin Schenk, Gerhard Mayer, Wirnsberger
und du. Und ich. Auf der langen Distanz. Irgendein Freund von Gerhard oder Cousin hat am Superkicker schon auf Tour geflippt.
Okay.
Aber Long Distance bin ich der Vierte jetzt, ja.
Heftig. Und wie bist du das angegangen? Wann hast du so gesagt, hey, ich werde jetzt Freestyle? Weil ich möchte den Leuten ein bisschen... Es gibt viele Leute, die ja Master of the Earth sehen, so wie du, und sich denken, ja, boah, das will ich werden. Und vielleicht oft viel zu früh aufgeben. Aber man sollte nicht aufgeben, oder? Wie bist du angegangen?
Ich hatte halt den Riesenvorteil, seit ich 15 bin, bin ich für Masters of the Earth so dabei und sehe die ganze Zeit die Freestyle-Motocrosser. Und da kann man sich mit der Zeit schon sehr viel abschauen. Und ja, irgendwann ist dann der Wunsch gekommen, so wie damals vom Publikum zum BMX, ist dann der Wunsch gekommen vom BMX zum FMX. Und ja, ich glaube, das jahrelange Zuschauen hat mir so viel geholfen, auch wie das klingt mit dem Gas in der Rampe, wie das aussieht, wie die das machen. Das hat mir einfach so geholfen und ich wollte einfach wissen, weil ich bin immer bei Mass of the Earth, wo ich noch, also mit 15, 16, 17, habe ich mich immer zur Motocross-Rampe hingestellt und habe mir gedacht, sind die eigentlich geisteskrank? Das ist ja verdammt weit, da kann man Autobusse dazwischen reinparken und ich wollte einfach wissen, wie sich das anfühlt. Habe mir damals aber nie zugetraut, dass ich das mache. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr zum Motocross-Fahren begonnen, wieder mit einer anderen Suzuki dann. Und dann habe ich den Lucky FMX kennengelernt.
Shoutout an Lucky mit drei Masters auf der
Attitude. Lucky FMX. Genau, und der hat mir gesagt, der hat eine Freezer Motocross-Rampe im Garten. Und dann habe ich mir gedacht...
Die aber noch nie gesprungen ist.
Natürlich ist er sie gesprungen. Genau, und dann haben wir dort uns halt langsam reingetastet. Und irgendwann ist das immer mehr geworden und hat es mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich noch den Dominik Splitter kennengelernt, der ziemlich gut Freestyle Motocross fährt.
Voll, ja.
Und der hat mich gepusht, dass ich auf die 21 Meter, also auf die normale Freestyle-Distanz komme, die auch in der Stadthalle ist. Und ja, so ist es entstanden. Und dann, sobald ich diese 21 Meter gesprungen bin, habe ich mir gedacht, das ist schon sehr heftig. Aber ich muss jetzt irgendwann einen Backflip machen. Und
Spanien, oder?
Ist und dann das dann war passiert? Ich, genau, dann bin ich nach Spanien gefahren mit der Dalina.
Und wer ist die Dalina?
Meine Freundin.
Okay.
Und ja, dort habe ich dann darauf hingearbeitet, den Backflip zu lernen und dann auch gemacht.
Heftig, also so ein Long-Distance-Backflip ist echt heftig. Also, wie ihr hört, wenn man mit 15 bei Master of the Earth anfängt, ist man mit 25 Profi, aber auch Alkoholiker.
Naja, mit dem Alkohol halte ich mich eigentlich mittlerweile zurück. Das war früher viel schlimmer, das hat sich schon sehr gebessert.
Ja, die Hangovers wären schlimmer. Ja,
die Hangovers wären schlimmer. Ich bin jetzt 25, das ist echt schon verrückt.
Weil wir alle Quartalsäufer am Ende.
Aber der Hangover wird immer schlimmer von Tag zu Tag.
Wart mal, wie es ab 30 wird, das wird erst heftig. Und dann hast du die Dalina kennengelernt, die eigentlich aus dem Reitsport kommt.
Ja, voll.
Und machst mit der jetzt Tandem-Freestyle, aber ihr habt so nicht einmal vier Fußrasten am Bike.
Ja, okay, also, das war so. Also ich war mit ihr in Spanien zum Backflip lernen.
Also Tandem-Freestyle, ganz kurz für die, die es nicht... Tandem-Freestyle, zwei Leute auf einem Motocross-Bike machen irgendwie zwei oder drei Pärchen auf der Welt. Also
ganz wenig.
Ja, ganz, ganz, ganz wenig Leute. Und eben Tobi Merz mit seiner Freundin. Erzähl, wie kam es dazu?
Naja, wir waren eben in Spanien mit dem Backflip trainieren und da ist sie noch gar nicht Motocross gefahren. Und dann haben wir diese eine Rampe gesehen, die mega nah an der Landung stand. Und die Dalina hat gesagt, sie will mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn man so springt. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können mal probieren, dass du dich draufsetzt und mitspringst. Und sie so, ja, fix. Und ich habe das eigentlich nur so gesagt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie ja sagt. Also sie hat sich sofort draufgesetzt und dann haben wir es mal probiert. Die ersten paar Male viel zu kurz, immer irgendwie komisch gelandet, aber es war nie irgendwie sketchy oder sonst was. Und dann haben wir das immer weiter gesteigert. Und jetzt machen wir auf 16 Meter, macht sie schon einen Superman auf mir. Und wir haben nicht einmal ein Bike, was für das gemacht ist. Wenn wir Tandem Freestyle fahren, dann habe ich meine Füße nicht auf den Fußrasten, sondern die baumeln einfach unten.
Alter, so sketchy.
Ja, ist mega sketchy und wir bräuchten halt unbedingt mal ein Bike.
Ja, also Leute, wir suchen einen Sponsor für ein Tandem-Bike. Wenn ich die Präsentation von euch auch bekäme, dann kann ich die auch weiterschicken. Also ihr macht halt wirklich viel und ich glaube, die Lebenseinstellung des, naja, ich habe eigentlich Matura und bleib 2 Wochen länger in Frankreich. Wie war das? Ich glaube, das zieht sich einfach durch. Das ist halt auch das Freestyle.
Ja,
das Freestyle-Game.
Ja, voll.
Erzähl, was war da mit der Matura? Du hast vorhin irgendwas erwähnt.
Ah ja, genau. Naja, meine Matura ja auf der HTL hat der Georg so eine Teamweek angesetzt und die war halt genau in den ersten 2 Wochen von der Schule. Und da habe ich einfach nicht 2-mal überlegen müssen, ob ich jetzt in die Schule gehe oder nach Frankreich in die Sonne fliege, wenn es bei uns schlechtes Wetter ist. Gleich mal zum Lehrer gesagt, ich schleiche mich jetzt mal für eine Woche. Und
nein, und was habe ich, da haben wir doch genau. Entschuldigungen geschrieben.
Genau, oder? Und der Arthur damals hat mir immer Entschuldigungen geschrieben. Und die sind immer durchgegangen.
Ja, sicher. Es war ja, also, es war ja Mittel zum Zweck, um Profi zu werden. Und um dich auf die Shows vorzubereiten. Von daher,
nein, echt cool. Echt
danke an dieser Stelle an die Lehrer.
Sie haben mich gehasst, weil ich war... ich habe immer so wenig wie möglich gemacht für die Schule, aber genauso viel wie nötig, dass ich durchkomme. Und sie haben es einfach gehasst, weil ich das mit so einer Leichtigkeit da durchgeschafft habe. Und andere Leute aus meiner Klasse haben jeden Tag gelernt und sind trotzdem durchgefallen. Und ich habe halt immer nur Party gemacht mit euch und in Frankreich. Und dann waren wir eben in Frankreich bei der Team Week. Die Woche drauf hat mich Summer Splash eingeladen, dass ich Hotel testen gehe.
Nee.
Und wenn, das war alles in Matura.
Haben wir uns am Summer Splash gesehen?
Nein, nicht leider.
Team Week gibt es ein Video. Team Week gibt es ein Video.
Ja.
War das, wo Barbero und...
Ja, Barbero, Bartek, Pop, Ubuk.
Ja, geil. Das gibt's auf YouTube, Spili. Das werden wir dann nicht die uns jetzt anschauen, aber das kannst du dann einblenden, während wir darüber reden.
Genau.
Team Week war echt geil.
Die war verrückt.
Heftige Zeiten. Und ich habe echt vorhin so versucht, Alter, was... Ja, was red man? Und ein bisschen so, ich schaue immer die Facebook-Friendships an, das erinnert einen schnell.
Aber
du warst überall dabei.
Ich war einfach überall
und
dabei.
Und it's all a big blur.
Seit also 10 Jahren überall dabei.
Wahnsinn, echt und heftig.
Es gibt jetzt auch kein Event wirklich, was jetzt so raussticht, weil wir eben so viele verrückte Sachen erlebt haben.
Also Tschechien, Jablonec, kannst du dich da überhaupt noch
ja,
dran erinnern?
Ja, da kann ich mich
erinnern?
Sehr wenig nur mehr dran erinnern, weil da gab es... Danach 50 andere Partys, die mindestens genauso geisteskrank waren. Also.
Aber ja, also Jablonec ist ganz heftig.
War sehr heftig.
Das ist in Nordtschechien, da machen wir immer von Thomas Slavik, gesponsert von Jägermeister, machen wir die Aftershow-Party. Ja,
deswegen jetzt, weiß ich es wahrscheinlich nicht mehr so gut.
Ich glaube, nach 8 Jahren oder so war jetzt das erste, das wir verpasst haben aufgrund von Covid, weil sie es keiner gemacht haben. Aber ja, echt heftig. Du bist doch mal nach Brasilien alleine gereist und dann nach Mexiko und hast dort die ganzen Pros weggeputzt, oder? War das Brasilien? Oder?
Ja, es war Brasilien. Also nicht weggeputzt, ich bin Zweiter geworden. Ich bin zum Leandro, jetzt schimpft er mich sicher, wenn ich seinen Nachnamen ausspreche, Moreira, weiß ich nicht. Also Monster Energy Profi BMX-Fahrer aus Brasilien.
Die Maschine, oder? Die auf diesen
Orgentrails. Komplette.
Können wir bitte unbedingt von den
Caracas Trails
bitte Fotos einblenden und von diesem Leandro eine Line. Das ist
das
unpackbar ist wie der Fahrt, Leute. Das
unpackbar, ja.
Und die Sprünge sind so geil. Aber du weißt und mehr darüber.
Ich wollte halt unbedingt diesen Contest fahren. Es hat so angefangen. Ich war in Südafrika bei Night Harvest. Das war auch ein Darts-Contest. Da bin ich hingeflogen, weil ich wollte einfach mal irgendwo nicht nur in Europa irgendeinen Contest fahren. Dann war ich bei Night Harvest.
Haben sie dich dort vergessen und du musstest nachfahren im Taxi?
Ja.
Also erzähl die Geschichte. Ich meine, Südafrika, echt gefährlich.
Okay. Dann fangen wir mal bei Südafrika an. Gehen wir wieder einen Schritt zurück.
Jalla.
Gut, also ich bin nach Südafrika geflogen. Und dort waren 2 Contests in einer Woche. Eben das Night Harvest und Ultimate X in Johannesburg. Also das eine war in Kapstadt, das Night Harvest, und das Ultimate X in Johannesburg, also in Sun City, was nochmal eigentlich 3 Stunden weg ist von Johannesburg. Und dann war eben Night Harvest Contest, da bin ich glaube ich 7. geworden, das war ziemlich geil. Richtige Trails, mega nice, da waren alle Profis, Kyle Baldock, also alle BMX-Fahrer, die Rang und Namen haben, waren eigentlich dort. Und dann war halt die Afterparty. Und da habe ich mich wieder mal so aus dem Leben geschossen, dass ich am nächsten Tag den Flug um 8 in der Früh verpasst habe.
Ist ja auch
aber
klar.
Sie haben die auch nicht aufgeweckt, oder? Die Arschlöcher? Nein, die Arschlöcher haben mich nicht aufgeweckt.
Also sie sind am Airport gefahren und haben dich einfach liegen lassen?
Ja, haben mich einfach liegen lassen. Aber man muss zur Verteidigung sagen, ich war auch im Zimmer mit dem Thomas Seder, der von der am nächsten Tag ist heimgeflogen wäre. Der wäre gar nicht mitgeflogen, sie haben einfach ein bisschen vergessen. Bin ich auch gar nicht böse, weil dann kam das richtige Abenteuer erst. Ich habe halt den Flug verpasst, der um 9 gegangen ist und ich bin um 8:50 aufgewacht und habe halt gesehen, keiner mehr da, außer Thomas Seder und ich. Und dann habe ich mir halt überlegt, so, was mache ich jetzt überhaupt? Dann habe ich geschaut, Flüge nach Johannesburg von Kapstadt, habe dann gleich den nächsten genommen um 11 oder so. Dann stehe ich dort am Flughafen.
In Johannesburg.
In Johannesburg, echt, einer der gefährlichsten Städte der Welt.
Ja, richtig, richtig zart
dort. Also richtig verrückt. Alleine, komplett restfett und habe nicht gewusst, wie ich jetzt von dort nach Sun City komme. Habe die die Organisatoren angerufen, ob es noch irgendeinen Shuttle gibt, weil das Sun City ist 3 Stunden durch die Wüste auf Piste, nicht auf Straße.
Alter.
Na gut, haben die vom Event gesagt, ja, leider, heute gibt es mal kein Shuttle mehr. Aber du kannst schauen, vielleicht gibt es, weil vom Flughafen fahren täglich Shuttles, auch nicht vom Event nach Sun City. Ob es da noch was freigibt, habe ich alle Shuttle-Services, bin ich abgegangen am Flughafen, haben alle gesagt, na, heute nichts mehr, sorry.
Wie spät war es da?
13 Uhr oder so. Okay. Aber ich war halt fertig von der Party. Habe mich im Flugzeug schon fast angekotzt. Und genau, dann bin ich halt auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich zum Taxistand gehe und dort mal frage, was das kostet nach Sun City. Hat er mir gesagt, ja, so und so viel Rand ist, glaube ich, die Währung dort. Und es war umgerechnet 100 Euro für 3 Stunden durch die Wüste fahren. Und davor habe ich mit dem Shuttle-Service geredet und die wollten 200 Euro haben. Und da habe ich gedacht, Jackpot, Taxi. Und dann bin ich mit dem Taxifahrer komplett Restalkohol durch die Piste, über die Piste nach Sun City gefahren und bin halt so drin gesessen, weil ich mir dachte, boah, wenn der mich jetzt da irgendwo rauslässt in der Wüste alleine, dann ist
aber
halt
der war eh alles vorbei.
Ja, ich habe dem, er hat mir gesagt, ob ich ihm mal den Tank zahlen kann, weil er kann sich den Tank nicht leisten. Und ich so, ja, alles, was du willst, da ist den Tank. Dann habe ich ihm noch Essen bei der Tankstelle gekauft. Nur damit er mich dort endlich hinbringt. Ja, und dann war ich dort, habe schon mal das Qualifying verpasst, weil ich so spät dann erst gekommen bin. Habe eigentlich alles verpasst. Dann bin ich dort gar nicht Rad gefahren, war nur im All-Inclusive-Resort und habe mich weiter angesoffen. Und habe genossen.
War eher ein Park-Contest, oder?
Es war ein Park-Contest, aber ich war trotzdem gern gefahren. Es war voll geil. Ja, ja. Dort waren wirklich, also die ganze Elite war dort. Und ja.
Dort gab es dann wieder eine Party?
Dort, natürlich, überall Party. Das ist, der Sun City, das ist so ein 5-Sterne-Resort wie Las Vegas.
Okay.
Das ist quasi das Las Vegas von Afrika. Casino. Schaut auch ein bisschen aus wie bei Indiana Jones. So, da gibt es einen riesen Golfplatz, da schwimmen Krokodile im Wasser und überall rennen Viecher rum. Man sitzt beim Frühstück, da geht ein Affe bei dir vorbei und komische Vögel. Und sehr geil war das. Auf jeden Fall, dass wir wieder den Link zu Brasilien bekommen. Dort auf dem Trip habe ich den Alex Landeros kennengelernt.
Brasilien ja noch gefährlicher als Südafrika.
Ja, voll. Vor allem Sao Paulo, das ist glaube ich auch unter Top 10 der gefährlichsten Städte. Dort habe ich eben genau den Leandro, der hat dort Werbung gemacht für seinen Contest in Brasilien. Und dort habe ich auch den Alex Landeros kennengelernt und mit dem habe ich beschlossen, yes, wir treffen uns in Brasilien beim Contest. Dann bin ich halt dorthin geflogen und dann stehe ich dort bei den fettesten Trailsprüngen, die ich jemals gesehen habe. 3,5 Meter hoher Absprung, 12 Meter weit oder so und denke mir so, scheiße, was habe ich mir da jetzt eingebrockt? Warum fliege ich daher?
Du ja auch immer Breakless unterwegs?
Ja, ich natürlich Breakless. Na, damals habe ich mir extra eine Bremse draufgeschraubt, weiß ich noch, weil die Sprünge halt so abartig fett waren und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich das fahren soll.
Hast du die dann wieder runtergenommen?
Ja, dann bin ich 3-mal mit Bremse gefahren und dann habe ich gewusst, es geht ohne Bremse, gleich wieder runtergeschraubt. Weil ich haue mir immer die Finger am Hebel an und die sind dann immer blutig und ich hasse einfach eine Bremse.
Wer bremst, verliert.
Wer bremst, verliert voll. Und dann dort sind halt Leute aufgetaucht, Brasilianer, Kolumbianer, von denen man noch nie was gehört hat. Nicht auf Instagram, nicht auf Facebook, nirgendwo. Und die fahren halt, das kann man sich nicht vorstellen. Da macht er über den ersten so einen Dirt-Sprung, macht er Frontflip No-Hand, und also wo man sich einfach nur so an die Birne greift. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, ich schaffe nicht einmal das Qualifying. Und dann habe ich beim Qualifying, 10 sind weitergekommen, 30 Leute waren es oder so, bin ich beim Qualifying 10. geworden und habe gedacht, yes, Finale.
Geil.
Und das wird dort auch vom größten Fernsehsender oder zweitgrößten Fernsehsender Brasiliens live übertragen, das Finale dann. Da haben wir gedacht, yes, brasilianisches Fernsehen. Und irgendwie ist mir dann so ein Run gelungen, dass ich auf einmal 2. Platz wurde. Und ich weiß heute...
Wer war hinter dir?
Wer war hinter mir? Anthony Napolitan, Alex Landeros, alles X-Game-Fahrer waren hinter mir. Nur Leandro, das, also von dem ist das der Homespot dort, der war natürlich vor mir.
Geil. Gibt es einen Run auf Instagram?
Ich glaube nur den vom letzten Jahr, weil ich war jetzt nochmal dort.
Okay.
Und da habe ich leider gefailt ein bisschen. Den gibt es auf Instagram.
Okay, nice. Ja, vielleicht finden wir den. Voll. Heftig. Und dann bist du weiter nach Mexiko?
Ja, genau. Dann bin
und
ich dort von dort.
Bist du dann, da wart ihr in einer Pommesbude oder im Stripclub oder wo wart ihr da genau? Und das, da haben sie dich ausgeraubt oder was war
das? Wo war das noch schnell? Also wir waren bei der Taco-Bude.
die Twister, wie From Dusk Till Dawn, oder? Da wart sie drin.
Ja, genau.
Ja, genau.
Genau die. Und dann kommen wir zu unserem Auto zurück. Und auf einmal war das Auto aufgebrochen und wir so, shit, unsere ganzen Sachen da drinnen. Eh logisch in Tijuana, das ist wahrscheinlich auch unter den 10 gefährlichsten Städten der Welt. haben sie halt das Auto aufgebrochen. Ich reiß die Tür auf und auf einmal stürmt da so ein 1,50 Meter großer Mexikaner raus, mit einem Rucksack vollgepackt. Dann hatten wir im Auto noch so einen Becher.
Ah, der war noch im Auto?
Der war noch im Auto. Ja, jetzt kommt, das ist ja die verrückteste Story von diesem ganzen Trip jetzt. Dann hatten wir so einen Becher mit $0,25 für Wasch, also für diese Waschsalons. Der hat natürlich diesen ganzen Becher irgendwo in seine Hosentasche, und wo er weggelaufen ist, ist überall das Geld so rausgeklimpert und hat so eine Geldspur nach sich gezogen. Ich natürlich wieder mal voll im Öl. renn ihm nach. Und dann ist es richtig derb geworden. Dann habe ich ihm das Haxl gestellt und wollte ihn schon ein bisschen vermöbeln. Weil er, also ich bin echt nicht der Größte, aber er war halt nochmal einen Kopf kleiner als ich. Habe mir gedacht, jetzt kann ich ihn schon mal, das ist mal ein Kandidat, den ich endlich vermöbeln kann.
Sehr gescheit in Mexiko.
Sehr gescheit in Mexiko. Und auf einmal zieht er halt eine Waffe.
Nein.
Ja. Und dann bin ich aber so schnell ums Eck gelaufen und war weg.
Und dann, die Sachen waren auch weg, deine Sachen, oder die hast du mitgenommen?
Nein, wir haben wir 2 Minuten, er hat gerade unsere Koffer drinnen zusammengepackt, weil die waren nur offen so drin zum Umziehen und so. Er hat sie gerade zugemacht und wären wir 1 Minute später zum Auto gekommen, wäre alles weg gewesen.
Aber hat er irgendwas mitgenommen?
Nichts.
Er hat aber warum bist du ihm dann nachgelaufen?
Ja, einfach nur so. Er hat unser Fenster eingehaut vom Auto, ich wollte mal nachlaufen und dann...
Alter Tobi, sowas macht man nicht in Mexiko.
Ja, mit 3 Promille macht man das schon, scheinend.
Also Leute, wenn ihr das hört, in Mexiko und in Südafrika und so, bitte sowas nicht machen.
Ja, es war ein bisschen eine dumme Aktion, aber wenigstens, er ist mit einem Rucksack rausgelaufen, das war sein eigener Rucksack, da war sein Werkzeug drin zum Einbrechen, den haben wir ihm noch abgemurkst beim Weglaufen. Den haben wir nämlich so festgehalten, der ist dann rausgeschlupft und weggelaufen, dann haben die Münzen geklimpert. Ja.
Was gibt's noch? Let me think. Fliegen.
Fliegen, yes.
Da redet man nur, ich hoffe, es gibt nicht mehrere Proleten, sag ich, Piloten, die so viel saufen wie du. Der redet irgendwie nur von Saufen und war immer besoffen. Und du fliegst.
Ja, bei den ganzen was? Crazy
du
Stars.
Du darfst Flugzeuge fliegen.
Ich darf tatsächlich Flugzeuge fliegen.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mit dem Tobi fliegen wollt.
Ja, jeder herzlich eingeladen.
Jeder ist willkommen, weil er braucht eh Flugstunden.
Genau, also wer mir ein bisschen Geld zahlt, mit dem sich die Flugstunden teilt quasi,
also,
nehme ich gerne mit.
Wie läuft das beim Fliegen? Was? Du hast mit Segel, wie beginnst du, was machst du und du musst uns bitte auch was vormorsen oder funken.
Okay, wie hat das Ganze begonnen? Das war leider jetzt rede ich nur über Saufen, aber es war wieder mal eine betrunkene Geschichte. In der Pratersauna, das weiß ich noch, als wäre es gestern, mit einem Freund damals, mit Matthias Hasiber, haben wir gesagt, wir müssen morgen ein Flugzeug landen. Und dann haben wir halt so geschaut, was kostet Fliegen, wo kann man das machen. Sind dann halt auf Segelfliegen gestoßen, weil alles andere waren utopische Preise. Und ja, am nächsten Tag sind wir dann fliegen gegangen. Und so hat das Ganze angefangen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und das Fliegen hat mich leider auch ein bisschen vom BMX-Fahren abgebracht, weil dann war ich jede Woche nur mehr fliegen anstatt BMX-Fahren. Aber es ist halt voll geil. Und jetzt vom Segelfliegen bin ich dann aufs Motorfliegen gekommen und jetzt mache ich gerade den Berufspilotenschein. Und
aber wie, ihr seid dann am nächsten Tag in einem Flieger gesessen ohne wem anderen?
Ja, mit dem Fluglehrer,
ah, ja,
logischerweise.
Ja, naja, ja, das ja, okay, aber verrückt. Zu dritt oder was in einem Segelflieger?
Nein, zu zweit halt. Einmal er und einmal ich.
Aber im Segelflieger, das ist, wie startet man da?
Entweder es schleppt dich so ein Flugzeug rauf, da ist hinter dem Flugzeug einfach ein Seil, das dich nachzieht.
Ja, ja.
Oder mit so einem Windenstart, da steht so eine Seilwinde mit 300 PS, so ein Kilometer weit weg oder 2 Kilometer. Und die beschleunigt dich von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden, also so wie ein Formel-1-Auto.
Was?
Ja, voll, das ist ganz verrückt.
Aber ist ja extrem gefährlich, oder? Weil wenn das Seil reißt?
Das passiert eh öfters. Aber das ist nicht, man muss es halt so fliegen, dass wenn es reißt, man muss ja immer darauf vorbereitet sein, dass man sofort korrigieren kann.
Korrigieren heißt runter mit dem Hebel und genau. Nicht abheben, oder was?
Oder? Naja, es reißt meistens am Anfang, wenn du schon aufsteigst, weil da ist gerade die meiste Spannung drauf. Und da musst du halt sofort nach vorn drücken, dass du nicht so in die Luft stehst, sondern halt wieder grad kommst und dann gleitest du halt und landest gleich vor dir.
Hat man Fallschirm?
Ja.
Aber kann nicht Fallschirm springen?
Ja, so, es ist nur so ein Rettungsschirm, dem vertraue ich eh nicht so ganz.
Also der geht automatisch auf, oder?
Nein, muss man schon ziehen. Aber es ist nur ein Schirm und wenn der nicht aufgeht, dann vorbei.
Würdest du Fallschirm springen?
Ja, fix. Steht auch noch auf der To-Do-Liste von Scheinen her.
Okay, und dann, und genau. Jetzt, wie weit bist du jetzt, du hast jetzt ein, was darfst du schon fliegen?
Ich habe jetzt einen Privatpilotenschein, ich darf einmotorige Propellerflugzeuge fliegen mit Kolbenmotor und nicht mit Turbine. Ja.
Was brauchst du noch, um Turbine zu fliegen und was ist das Ziel?
Also das Ziel ist, dass ich irgendwann als Pilot arbeite und jetzt in der nächsten Zeit, jetzt durch Corona, ich kann Corona schon gar nicht mehr hören, ist es mit dem Fliegen halt, geht es gerade komplett den Bach runter. Mit den Airlines, die hauen alle Leute raus und es geht einfach nicht mehr gut. Gerade deswegen lasse ich mir beim Flugschein gerade auch ein wenig Zeit, dass ich erst fertig bin, wenn das Ganze wieder anzieht ein bisschen. Aber das Ziel ist einfach, dass ich irgendeinen Job in der Fliegerei finde, weil Piloten haben sehr viel Freizeit und ich liebe Freizeit. Kann ich wieder mehr Motocross fahren und
nice. Nice
fahren.
Nice, genau. Nice.
Also in 2 Jahren schätze ich, dass ich fertig bin.
Funker mal was.
Was?
Ja, keine Ahnung. Sag, hey, ich bin besoffen über der Pratersauna.
Ja.
Und sie findet den Flughafen nicht, oder? Oder irgendwas, keine Ahnung. Was funkt? Ich habe ihn, ja, da gibt es okay. Ein Video, ich weiß nicht, ob ich es finde. Wo waren wir denn da? Da hast du das gerade geübt. Echo Delta.
Ah ja, das war in Frankreich auch. Wieder mal.
Hä? Innsbruck.
Oder Innsbruck? Ah ja, Innsbruck, da habe ich kurz. Genau, Innsbruck. Voll.
Wo haben wir da geschlafen?
Nicht beim Fabio, sondern da in diesem Apartment oben.
Ja, genau. Spieli weiß es, Alter.
Spieli weiß es.
18-Jährige? 19-Jährige. Der 19-jährige Spili hat das Hirn, sich zu erinnern.
Der Spili ist echt arg.
Naja. Wenn du mich erinnerst, vielleicht finde ich es. Da haben wir heimlich den Tobi gefilmt. Aber sag mal was.
Ja, was soll ich sagen? Beim Start würde man sagen...
Jetzt so sei nicht schüchtern. Beim Tower hören die auch alle zu.
Stimmt. Beim Funk
hören immer alle zu.
Es hört jeder. Voll. Es hört jeder, der auf der Frequenz ist, hört dich reden.
Und du musst für dein, also vor allem vor Corona, oder? Das heißt, alle Flugzeuge da draußen haben alle eine Frequenz, außer die öffentliche. Also natürlich professionell und Ding getrennt, oder?
Nein, gar nicht. Dasselbe Frequenzen.
Das heißt, du hörst den fucking Airbus, der aus Dubai kommt?
Sicher. Also wenn ich zum Beispiel durch es kommt drauf an, auf welcher Frequenz, es ist jetzt viel zu kompliziert, aber es kommt einfach drauf an, auf welchen Frequenzen du dich gerade aufhältst und wo du gerade bist im Luftraum. Wenn man zum Beispiel durch Wien durchfliegen möchte, dann muss man mit Wien Tower reden.
Ja, sag, du willst durch Wien durchfliegen, bist in Unterstinkenbrunn und kommst auf Wien zu, was sagst du?
Ja, dann sagt man zum Beispiel die Flugzeugkennung, also Osgecko, weiß nicht, Charlie Bravo Bravo, Request to cross VFR route, Großer Neuburg, Freudenau and leave via Sektor Sierra.
Und dann sagt
dann
er,
sagt schleicht er dir, clear to cross VFR route, Großer Neuburg, Freudenau and leaving via Sektor Sierra. Dann gibt er dir noch Höhen und so. So ist in
der Art. Der sagt dir, auf welcher Höhe du fliegen musst.
Ja, in welchem Bereich.
Das heißt, das ist Austro Control?
Das ist ja Austro Control.
Die Austro Control kontrolliert, dass die Flieger nicht zusammenfliegen. Genau. Nicht du im Flieger.
Das ist wieder so komplett. Es gibt IFR-Fliegen, also Instrumentenflug, und VFR, das ist Sichtflug. Bei Sichtflug, was eigentlich die ganzen kleinen Flugzeuge sind, die müssen selber schauen, dass sie nicht zusammenfliegen. Und bei IFR ist ein Lotse für dich quasi zuständig, der dir Höhen vorgibt, Richtungen vorgibt, und dann kann da nichts passieren.
Okay, arg. Und dann habe ich noch eins gehört, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben oder mit meinem Schwiegervater ins B. Luftzug von großen Flugzeugen. Du kannst nicht hinterm großen Flugzeug starten oder Ding, weil das...
Ja, genau, das sind die Wirbelschleppen dahinter.
Erzähl das.
Wake Turbulence.
Hat das was mit Wakeboarden zu tun?
Nein, leider nicht. Ja, wenn ein Flugzeug hat ja auf der Oberseite von der Tragfläche einen Unterdruck und auf der Unterseite einen Überdruck. Deswegen fliegt es so jetzt quasi leicht erklärt. Mhm. Und am Ende vom Flügel ist da ein Überdruck, da ein Unterdruck. Und der Überdruck will zum Unterdruck und den ausgleichen. Also geht über die Flügelspitze, will sich der Druck ausgleichen. Und dadurch entstehen solche riesengroße Wirbel. Und die sind halt so verheerend, dass wenn ein kleines Flugzeug nach einem A380 startet, zerreißt das kleine Flugzeug einfach dahinter.
Komplett?
Komplett.
Auch den Menschen, der drin ist?
Nein, den nicht.
Der fliegt raus und ist tot.
Die schlimmsten Turbulenzen, die es einfach gibt. Also ganz verrückt.
Nein, aber es zerreißt schon das Flugzeug, ja.
Ja, also wenn ein A380 startet und du
mit der Cessna kommst,
unmittelbar danach mit der Cessna kommst und in diese Wirbelschleppen reinfliegst, dann hast du ein richtiges Problem.
Okay, arg.
Und deswegen gibt es auch so, das weiß jeder Town, das wissen die Piloten auch, da gibt es, wenn vor dir die Flugzeuge sind kategorisiert in Gewichtsklassen, und da gibt es eine bestimmte Minutenanzahl, die man warten muss, dass man landen oder starten darf, nach dieser Wirbelschleppen.
Und der gibt einem aber sowieso das Go.
Genau, ja. Der Tower schaut schon, dass er dich so separiert, dass das genau passt.
Arg, geil. Bin mir noch immer nicht sicher, ob ich mit dir mitfliegen will. Also ich vertraue dir eigentlich schon, aber...
Irgendwann werden wir es schon hinkriegen.
Speely, würdest du mitfliegen mit dem Tobi?
Ja.
Ich bin ein ausgezeichneter Pilot.
Ich weiß. Also landen kannst du gut.
Voll. Ich habe sogar schon ein Lande-Championship gewonnen.
Nein.
Ja, voll.
Okay,
mit
geil.
Dem Segelfliegen.
Also man sieht, Jack of all kinds, hier Multitalent. Was haben wir noch? Du baust jetzt viel für den Vin Diesel, für den Clemens Cordela.
Ja, unter anderem.
Und
ja.
Aber man hat auch ein eigenes Projekt, ein Dirt Park in Garden. Wo ist Garden?
Garden ist bei Mödling in der Nähe.
Okay.
Also recht nah von Wien eigentlich.
Was kommt da jetzt?
Ja, da kommt so ein Pumptrack mit Jumpline, so ein Double Dirt Tricksprung zum Üben.
Also cool.
Ja, würde mir auch Spaß machen oder zu klein? Würde sicher auch Spaß machen, glaube ich. Also jetzt nicht übermäßig groß, aber zum Herumspielen ist sicher top. Ja, zu dem ganzen Bauen, also ich komme von einer Landwirtschaft ursprünglich.
Sowieso bist du Bauer?
Sowieso bin ich ein Bauer. Und da haben wir dann einen Bagger gekauft und ich habe mir damals auch immer die Sprünge selber mit dem Bagger geschäbt und so. Und das ist dann auch immer mehr geworden. Dann habe ich für den Vin Diesel, Clemens Cordela, schon ein paar Sachen gemacht. Dann für
Audi 9s hast du jetzt
gebaut? Audi 9s habe ich jetzt mitgebaut, habe ein paar eigene Projekte gemacht und das wird jetzt gerade immer mehr.
Cool.
Also
cool.
Baggerfahren ist auch so eins der Dinge, die ich recht gut kann mittlerweile.
Weil du, um auf sowieso bist du Bauer zurückzukommen, Ihr habt Hochlandrinder, oder was habt ihr am Bauernhof?
Ja, Hochlandrinder haben wir.
Und die tust du, das kommen immer irgendwelche grauslichen Kastriervideos oder Dinge und dann kommt irgendwann nach ein paar Jahren das Fleisch. Wie läuft das so ab?
Naja, wir hatten oder haben noch immer Hochlandrinder, 30 Stück, und die schlachten wir halt für Fleisch. Und wie läuft das ab? Man schlachtet sie halt. Und das ist halt, also für...
Nichts für schwache Nerven.
Nichts, es ist wirklich nichts für schwache Nerven.
Bist du da dabei?
Ja, ja.
Der kommt und schießt es...
Na, wir müssen es wohin bringen.
Im Hänger, oder was?
Im Hänger.
Und wie kriegst du den Hänger?
Ja, reinlocken mit Essen. Essen, locken geht immer.
Oh, ja,
und dann Figur. Ist halt... Ich finde aber, jeder, der Fleisch isst, sollte mal zumindest bei einer Schlachtung und beim Ausnehmen dabei gewesen sein, dass er Fleisch mal wirklich wertschätzt.
Mm.
Weil die Leute kaufen immer dieses Billigfleisch aus dem Supermarkt und naja, das ist schon wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, voll. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber ich finde auch, Fleischkonsum moderieren und vor allem die in Plastik verpackte Scheiße aus dem Supermarkt, wo die armen Viecher mit allen Krätzen und Antibiotikern und Grind der Welt hingerichtet werden für dieses... Ich meine, was man da für Scheiße mitkriegt, glaube ich, an Informationen, da ist die Information des Fleisches ja auch nicht mehr das, was es ist, wenn sie in Sulz von Bauer Tobi hochgezüchtet werden und total gechillt leben.
Ja, die Leute, die im Supermarkt einkaufen, die wissen einfach nicht, was es für eine Arbeit ist, Fleisch herzustellen quasi und was da alles dahinter steckt, vom Futter machen für die Kühe, vom Heu machen, dass sie das essen, das Schlachten ausnehmen, das Fleisch rausschneiden und dann im Hof oder so gibt es dann das Fleisch für 1 Euro. Das ist ja komplett verrückt.
Ja, heftig, heftig. Vom Bladen zum Dünnen, wie trainierst du?
Ja, also...
Du hast ja jetzt total...
10 Kilo habe ich abgenommen. Ich bin ein bisschen aufgegangen wie ein Germteig, weil ich habe...
Damals irgendwann, naja, es kommt, du warst immer dünn, dann kommt halt das Alter der Germtmann auf. Ich glaube, das war auch, als du Rauchen aufgehört hast oder so. Egal, der Grund, aber du hast jetzt warst die neue Freundin oder wie, du fasst jetzt ein Trainingsprogramm, oder? Was machst du da? Schaust du auf die Ernährung oder immer noch Pizza? Tobi ist übrigens auch ein Kostverächter. Tobi isst nichts. Er isst nichts. Keine Avocados, keine Eier, keine dies, keine das. Also alles, was geil ist, isst er nicht.
Sehr, sehr picky.
Außer natürlich
Kebab-Pizza.
Was isst du? Und wie trainierst du?
Naja, okay.
Vor allem auch Fahrradfahren und so.
Was mache ich nicht, jetzt gerade?
Also Fahrradfahren trainierst du mal gar nicht.
Fahrradfahren trainiere ich schon lange nicht mehr. Na, muss ich eh wieder anfangen, aber wie trainiere ich? Zur Zeit eigentlich wieder gar nicht. Aber also ich glaube, warum ich am meisten abgenommen habe, ist, weil ich jetzt nur mehr zuckerfreie Getränke trinke. Das ist, glaube ich, ein wirklicher großer Grund. Ich stehe wirklich auf Zucker. Also. Und da die Umstellung war halt super. Und ich esse jetzt einfach die Hälfte.
Frisst
die Hälfte
immer gut, ja.
Trainingsplan, es gibt nichts, also gibt es bei mir gerade nicht.
Ja, ja.
Ich esse einfach die Hälfte.
Und schaust ein bisschen drauf.
Dass ich mich ein bisschen bewege und that's it.
Nice. Verletzungen, wir haben darüber geredet mit den Russos, wie du voll in den Absprung gedonnert bist. Der hat gerade eigentlich gar nicht lustig, war echt heftig.
Gibt's auch
der Russo hat gesagt, du hast dann 720 gemacht am ersten und bist dann reingedonnert.
Nein, es war ein Double Whip.
Ah, okay, ein Double Whip und bist, wo finden wir den Clip?
Irgendwo auf Facebook bei mir, ganz weit unten.
Okay, müssen wir schauen. Vielleicht kannst du ihn raussuchen.
Ja, kann ich euch raussuchen.
Was ist da passiert?
Ja, ich habe einen Double Whip gemacht. Ich glaube, das war der Tag, oder wo ich den gelernt habe, quasi. Bin ein bisschen schief aufgekommen und dann war ich einfach so stoked, dass ich jetzt einen Double Whip geschafft habe, dass ich mich einfach nicht mehr konzentriert habe und bin neben der Rampe vorbeigefahren. Das Pedal ist hängen geblieben und ich bin halt mit dem Gesicht so komplett eindetoniert. Und dann war halt das Licht aus mal kurz.
Und seitdem hast du auch die Nase leicht schief, oder?
Ja, aber jetzt ist sie wieder gerade, weil dann wurde ich mal ein bisschen geschlägert und jetzt wieder gerade geschlägert.
Nein,
ja.
Wer hat dich geschlägert?
Ja, es war in der HTL auch irgendwas.
Okay. Ja, heftig, andere heftige Stories. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben willst?
Was will ich euch mitgeben?
Oder?
Ja, Masters of the Art ist die allergeilste Show. Ich habe wegen dem zum Radfahren angefangen und zum Motorradfahren und auch zum Saufen.
Na, setz dich auch ohne.
Nein, hätte ich sicher ohne. Und ich empfehle wirklich jedem, dass er sich das anschaut. Und es ist einfach das Geilste, was es gibt. Voll.
Cool. Wir blenden deine Social Media Channels in der Description ein. Danke fürs Kommen. Danke, Spilly, ja, dass du dir dreimal Zeit genommen hast die Woche.
Danke, Spielberg.
War leibend mit dir zu reden. Geile Stories. Ich freue mich auf die nächsten crazy 10, 15 Stories. Jahre und darüber hinaus. Pass ja, auf dich auf.
Hoffentlich noch mehr.
Bleib so, wie du bist und gib mir Hack. Das war's. See ya.